Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zum heutigen vierten Advent. Ja, besonders als älterer Mensch ist man immer wieder überrascht, wie schnell so diese adventliche und weihnachtliche Zeit vorbeigeht. Wenn man wirklich bedenkt, jetzt ist schon vierter Advent, zwei Tage vor dem Heiligen Abend. Ja, und da überlegt man sich natürlich auch manchmal, worüber predigt man jetzt? Kurz vor dieser Zeit, wo wir uns in besonderer Weise an die Geburt Jesu Christi erinnern. Und da finde ich es ganz interessant und es war für mich zumindest sehr hilfreich, dass die Glaubensväter vergangener Zeiten, dass die Glaubensväter vergangener Jahrhunderte im Advent ja den Bogen recht weit gespannt haben. Das heißt, dass sie sich eben in dieser Zeit nicht nur auf das erste Kommen Jesu Christi beschränkt haben, also auf die Geburt Jesu Christi und die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen, sondern dass sie eigentlich jeden Adventssonntag unter ein ganz bestimmtes Thema gestellt haben. Und ein anderes Thema ist zum Beispiel, es hat auch was mit dem Kommen Jesu Christi zu tun, aber mit dem Wiederkommen Jesu Christi. Dann haben sie noch ein weiteres Thema, dass sie sagen, ja, Jesus Christus möchte auch in dein Leben hineinkommen. Und so haben sie, wie gesagt, eben die verschiedenen Adventssonntage unter verschiedene Themen gestellt. Und das hat mir so den Mut gegeben, heute einmal jetzt nicht über die Geburt Jesu Christi zu sprechen. Ich denke, darüber ist wirklich schon viel gepredigt worden, sondern dass wir uns mal mit der Wiederkunft Jesu Christi befassen und speziell mit der Frage, ja, wie lebe ich eigentlich oder wie habe ich eigentlich in der Erwartung seines Kommens zu leben? Und als Hilfestellung sollen uns da einige Verse dienen aus dem Matthäusevangelium und zwar aus dem Kapitel 24. Und wer das gerne im Stillen mitlesen möchte, also Matthäus 24, ich werde ab Vers 32 einige Verse lesen. Zunächst mal die Verse 32 und 33 aus Matthäus 24. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Und dann machen wir einen Sprung zu Vers 37. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es auch wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann gehen wir weiter zu Vers 43. Ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Daran, dass sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sich sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Bis dahin einmal. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, und jetzt dürfen wir dich bitten, dass du uns die nötige Konzentration, Aufmerksamkeit schenkst, damit wir wirklich verstehen, was du uns ja durch diesen Zukunftstext wirklich sagen willst und dass wir unser Leben auch dementsprechend darauf einrichten. Und so möchten wir dir jetzt die Ehre geben, möchten dich preisen und rühmen und dir immer wieder Dank sagen, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Ja, mit diesem Text oder mit diesen wenigen Versen, die wir gerade gehört haben, stehen wir natürlich jetzt mittendrin in den großen Zukunftsreden von Jesus Christus. Und Diese Zukunftsreden Jesu Christi beinhalten ja auch eine Reihe von Textabschnitten, die sich eben auch mit diesem einzigen großen Thema befassen, Jesus Christus kommt wieder. Und da ist schon die Frage interessant, wie leben wir eigentlich in der Erwartung seines Kommens? Und je nachdem, was für eine Bibel ihr habt, in mancher Bibel steht ja über diesem Textabschnitt auch dieses Wort Wachsamkeit. Wachsam sein, sicherlich ein ganz zentraler Begriff für Jesus-Leute. Und was Jesus also jetzt hier macht, und zwar ab Vers 32 bis Ende Kapitel 25, da sind ja auch noch einige Beispiele aufgeführt, die wir aber heute nicht angehen. Auf jeden Fall, was er also bis da macht, da nimmt er uns nochmal in das Thema der Wiederkunft Jesu Christi insofern ganz besonders hinein, dass er ab Vers 32 unser Herr nur noch eine Sache macht. Und zwar mit einer faszinierenden Fülle von Beispielen. Je nachdem, wie Sie da zählen, sind es fast 8 Beispiele. Bis Ende Kapitel 25, dass also Jesus Christus mit einer faszinierenden Fülle von Beispielen seinen angefochtenen Leuten den Weg zeigen will, wie man eben in der Endzeit an seinem Wort und an ihm selbst wirklich festhalten kann, bis dass er wiederkommt. Das heißt, angesichts dessen, was auf die Menschheit und damit natürlich auch auf die Jesusleute, auch auf uns zukommt, und das hat Jesus Christus ja in den ersten 31 Versen des 24. Kapitels ausführlich beschrieben, dass kriegerische Auseinandersetzungen, dass Naturkatastrophen, dass Verfolgung, Verführung, Lieblosigkeit auf ihren Höhepunkt zusteuern. Aber da will uns der Herr jetzt wirklich den Weg weisen, wie wir wirklich an ihm und seinem Wort bleiben können. Und wir sind ja nun mal, wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind ja nun mal Menschen, die ganz konkret in Erwartung leben. Ich hoffe, dass wir solche Menschen wirklich sind. Und ich möchte das mal an einem plastischen Beispiel ausdrücken. Ich stehe quasi permanent auf dem Bahnhof. Und auf dem Bahnhof stehe ich nicht nur so zum Spaß. Entweder will ich irgendwo hin oder ich erwarte jemanden, der dann anreist und den ich dann also in Empfang nehme. Und jeder Mann, obwohl viele ja hier Autofahrer sind, aber manche wissen auch, auf dem Bahnhof ist es nicht angenehm, da ist es zugig, da ist es nass, da ist es windig, da ist es kalt. Aber ich bin dort, weil ich in Erwartung bin, weil da jemand anreist. Und so ist es natürlich auch im Leben, in meinem geistlichen Leben. Es ist auch nicht immer angenehm, so lange, bis der Herr kommt. Das Leben ist schwierig, das Leben ist mit Problemen und Nöten verbunden, das wissen wir ganz genau. Und ich bin der Überzeugung, man spürt es einer Gemeinde ab. Man spürt es einer Gemeinde ab, ob sie wirklich in dieser Erwartung seines Kommens lebt. Ob eine Gemeinde sich wirklich auf den wiederkommenden Herrn zubewegt. Man merkt es in den Gebeten, in den Liedern, in den Texten, man merkt es, man spürt es in den Gedanken, in den Plänen, in dem Handeln. Nicht, ob es wirklich solch eine Gemeinde ist, ja, oder ob eine Gemeinde kaum noch Erwartungen hat, und so vor sich hin dümpelt. Bevor wir jetzt auf diese einzelnen Beispiele eingehen, vielleicht noch die ein oder andere Vorbemerkung zu diesen Beispielen. Die Reihenfolge, die Jesus Christus da gewählt hat, ist ja ganz bewusst so gewählt und nicht anders. Und wir werden also nachher, wenn wir auf diese einzelnen Beispiele eingehen, auch dazu noch etwas sagen. Das nächste, was uns in diesen Beispielen entgegenkommt, ist, dass die Geschichte der Welt kein endloser Kreislauf ist, sondern dass sie sich wirklich auf ein Ziel zubewegt, nämlich auf Jesus Christus. Dass die Zukunft uns noch viele andere nicht angenehme Dinge bringt, ist nicht zu verschweigen. Denken wir nur an die ersten 31 Verse aus Matthäus 24. Das ist nicht zu verschweigen. Und deswegen gilt auch dieser ganz wichtige Satz, und den hätte man heute auch als Leitvers nehmen können: Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Oder man könnte auch sagen, weil sich der Herr Jesus Christus naht, weil er wiederkommt. Und das andere, das fällt förmlich auf, wenn man diese ganzen 7, 8 Beispiele, je nachdem, wie ihr zählt, wenn man diese 7, 8 Beispiele durchgeht, das fällt ja förmlich auf. Alle diese Beispiele haben Trennungscharakter. Alle diese Beispiele haben wirklich Trennungscharakter, bis wenn Jesus Christus also wiederkommt. Es trennen sich die Menschen, die in ihrem Leben keine Erwartung hatten, dass es eine solche Zukunft gibt, von denen, die eben eine Erwartung hatten. Es trennen sich die Menschen, die weiterhin auf der Noah-Seite gelebt haben, von denen, die angenommen werden. Es trennen sich die Menschen, die den Dieb erwartet hatten in der Nacht, von denen, die ihn nicht erwartet hatten. Es trennen sich die Menschen, die kluge, treue, gehorsame Diener, Knechte gewesen sind, von denen, die eben böse und ungehorsam gewesen sind. Und so geht das weiter, auch mit den restlichen Beispielen. Im Kapitel 25 kommt ja das Beispiel noch von den 5 klugen und von den 5 törichten Jungfrauen und von diesen anvertrauten Funden. Also diese Beispiele, das, wie gesagt, fällt förmlich auf, haben alle Trennungscharakter. So, und jetzt beginnt der Jesus Christus mit einem Beispiel, wo er in besonderer Weise uns heute sagt, dass schon über viele Jahre, über viele Jahrzehnte da etwas im Gange ist, etwas entsteht. Und da bringt er jetzt hier dieses Beispiel von dem Feigenbaum. Und er sagt uns, an diesem Feigenbaum, der seine Blätter verliert und der im Winter da vollkommen kahl steht, wie erstorben, nicht? Und der dann aber auch wieder zeigt, dass der Winter vorbei ist, dass der Frühling, dass der Sommer kommt, dass er dann wieder Knospen, wieder saftige Zweige trägt, dass er wieder grünt. Da sagt Jesus Christus, an diesem Feigenbaum könnt ihr doch eine Entwicklung sehen. Und nun wissen wir sind ja sicherlich alle gute Bibelkenner, nun wissen wir ja aus manchen Stellen des Alten Testamentes, dass der Feigenbaum eines der Symbolgewächse für das Volk Israel ist. Und dass hier in diesem Beispiel, eben auf die Prophetie zur Israel-Geschichte eben hinweist. Dass eben dieses Erstorbene, dieses Zerstreute, ja, man möchte sagen, dieses geistlich tote Israel ja wieder zum Leben quasi erweckt wird, wieder grünt oder wie es hier so im Bild ausgedrückt wird, Knospen bekommt, saftige Zweige bekommt, dass da wirklich etwas im Entstehen ist. Und wir alle, liebe Geschwister, wir alle, das ist so das Wunderbare, wir gehören zu dieser privilegierten Generation, die das alles miterleben dürfen. Wir haben doch die geschichtlichen Fakten vor uns. Und wir sehen doch jetzt schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, dass da etwas mit dem Volk Israel im Gange ist, dass da wirklich etwas entsteht, dass da wirklich etwas aufblüht. Und Herr Jesus Christus sagt auch noch etwas Weiteres, und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, was unser Verhalten zu dem Volk Israel anbetrifft. Dieses Geschlecht, dieses Volk wird nicht untergehen. Und deswegen ist eben dieser Satz auch so wichtig. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht, und somit auch das, was ich über mein Volk gesagt habe. Es wird nicht untergehen. Es gibt eine faszinierende Bestandsgarantie für dieses Volk. Kein weiteres Volk auf diesem Globus hat eine Bestandsgarantie. Wie viele Völker sind im Laufe der Geschichte gekommen und sind wieder gegangen? Aber dieses Volk, man müsste ja sagen, dieses Völkchen, dieses Mini-Völkchen, diese absolute Minorität auf unserem Globus hat eine faszinierende Bestandsgarantie durch den Ewigen. Und keine Macht dieser Erde wird es gelingen, dieses Volk auszulöschen. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, die Judenverfolgungen im Mittelalter, Die Pogrome im Russland des 19. Jahrhunderts, diese brutale Vernichtungsmaschinerie der NS-Zeit haben das alles nicht vermocht. Eine faszinierende Bestandsgarantie des Ewigen für sein Volk. Und deswegen sagt uns Jesus Christus, schaut auf Israel, schaut auf Israel, schaut auf die Uhr Gottes, die auf Ankunft steht. Auch, und das sagt uns der Herr jetzt weiter, auch wenn Spötter kommen werden, und die Apostel haben es ja auch gesagt, auch wenn Spötter kommen werden und sagen werden, ja, wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Aber geändert hat sich doch nichts. Alles ist immer noch so. Alles läuft immer noch so weiter, wie es seit Erschaffung der Welt war. Und Gott, liebe Geschwister, Gott sei gedankt, dass unser Herr es weiß, dass auch wir Christen, wir Jesusleute, in der Gefahr stehen, so oder ähnlich zu denken. Dass wir sagen, ja, es geht doch alles so normal weiter. Es wird ja alles weitergelebt. Nicht die Jahre und die Jahrzehnte, die laufen da so vor sich hin. Es ist ein Kommen und Gehen. Auf der einen Seite werden Menschen ins Leben hineingedrückt, auf der anderen Seite gehen sie wieder aus dem Leben heraus. Es läuft alles so weiter, Jahr für Jahr. Und deswegen bringt Jesus jetzt dieses Beispiel und sagt, denkt an die Tage Noahs. Denkt an die Tage Noahs, da war es doch genauso. Liebe Geschwister, die Menschen damals, die waren doch nicht in einem Zustand der Erwartung eines bestimmten kosmischen Ereignisses, ganz bestimmt nicht. Die lebten doch so normal weiter, wie es da heißt. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich heiraten, alles lief normal weiter. Man könnte sagen, in dieser Harmlosigkeit, in dieser Belanglosigkeit des Lebens ohne Gott. Und das wäre noch eine positive Beschreibung solch eines Lebens. Wir können es auch negativ ausdrücken und ich denke, das trifft den Kern dieser Zeit. Ich möchte es so sagen, in der materialistischen Oberflächlichkeit, die nur noch in Essen, Trinken, Vergnügungsfahrten, Partys, Sex und Geld da ihre Erfüllung findet. So sieht es also jetzt wirklich aus. Ja, und du, ich, wir, Jesusleute, wir stecken da mittendrin, aber selbstverständlich. Wir sind in dieser Welt. Wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir stecken mittendrin in dieser Welt. In der nächsten Woche wird jeder wieder seine Aufgaben machen. In der nächsten Woche wird jeder wieder seinen Verpflichtungen nachkommen. Jeder wird sich um seine Familie kümmern, soweit er eine hat. Und vielleicht bleiben noch Reste vom Sonntag, von der Predigt da in der kommenden Woche übrig. Aber alles geht normal weiter. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und man denkt, kann da eigentlich noch irgendetwas passieren? Und Jesus Christus sagt, denkt an die Tage Noahs. Genau so war es damals auch. Die Menschen standen doch nicht Schlange vor der Arche. Da wurden doch nicht Missionszelte gebaut, weil die gar nicht wussten, wohin mit all den Glaubenssuchenden. In keinster Weise. Sondern das Leben lief also einfach so weiter. Nicht, die haben doch den Noah, der als Prediger der Gerechtigkeit da bezeichnet wird, die haben ihn doch für dumm verkauft, als er da seine Reden hielt. Reif für die Psychiatrie. Das war doch komplett irre, was da damals ablief, als er da sein Schiff auf trockenem Land baute. Aber dieser Noah war ihm derjenige, der voll dem Wort Gottes vertraute. Ja, Himmel und Erde werden vergehen. Gut, sie sind damals nicht vergangen, aber die Katastrophe ist gekommen. Aber meine Worte nicht. Und dieser Noah lebt auf einem völlig anderen Level als die absolute Majorität der damaligen Zeit. Und dann kam der Tag. Dann kam der Tag, wo der lebendige Gott von außen die Tür zur Arche zugemacht hat. Und dann kam das angekündigte Gericht mit der da verbundenen Trennung. Dann kam es. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Noah-Geschichte, wir haben jetzt vorhin diese Verse jetzt nicht vorgelesen, das sind diese Verse 40, 41, 42. In diesem Zusammenhang mit der Noah-Geschichte erwähnt jetzt Jesus Christus zwei eindrückliche Bilder, die also so die Normalität des damaligen Lebens widerspiegeln. Und zwar ein Beispiel für die Männerseite, Feldarbeit, ein Beispiel für die Frauenseite, diese Arbeit da an der Handmühle. Und dann passiert etwas ganz Entscheidendes. Es gibt zwei Varianten. Angenommen oder zurückgelassen. Angenommen Noah und seine 7 Leute. Zurückgelassen der Rest der Menschheit. Man muss sich mal dieses Zahlenverhältnis vergegenwärtigen. 8 Leute angenommen, der Rest der Menschheit zurückgelassen. Angenommen die Vokabel für das, was der Apostel Paulus später mit der Hinwegnahme, mit der Entrückung der Gemeinde beschreibt. Und angenommen werden die, die Jesus Christus gehören, die Jesus Christus wirklich in der Mitte ihres Lebens haben. Menschen, die ganz normal ihren Job machen, Tag für Tag. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die aber im Hinterkopf erinnert durch den Heiligen Geist, die Noah-Perspektive haben und die ganz genau wissen, wenn das Leben so ganz normal, so ganz unaufgeregt dahin plätschert, dann der Herr sagen kann, jetzt komme ich, jetzt komme ich. Also, sagt uns der Herr, denkt an Noah und die Flut. So überraschend wie die Flut kam, so überraschend werde ich kommen. Seid, jetzt kommt dieses wichtige Wort, seid wachsam. Seid wachsam. Und weil der Herr Jesus Christus weiß, dass gerade dieser Punkt, diese Wachsamkeit, dieses geduldige Ausharren, dieses Nicht-Müde-Werden auch bei uns Jesus-Leuten ein Problem ist. Deswegen bringt er jetzt das Beispiel von dem Dieb in der Nacht. Ich weiß nicht, wie das Beispiel bei euch jetzt ankommt. Wenn sich Jesus Christus quasi mit einem, mal jetzt vorsichtig ausgedrückt, mit einem Dieb vergleicht, also mit einer negativen Gestalt. Aber auch da wissen wir sicherlich als Bibelkenner, dass Jesus Christus es liebte, ja solche Kontrastbeispiele zu bringen. Denken wir nur da an dieses Beispiel von diesem unehrlichen Verwalter oder von diesem ungerechten Richter, Lukas 16 und Lukas 18. Aber mit diesem Beispiel hier, von dem Dieb in der Nacht, bringt nun Jesus Christus wirklich zum Ausdruck, dass man damit ja nicht rechnen kann. Jetzt mal ganz plastisch ausgedrückt, wenn du wüsstest, dass in der Nacht um 3.15 Uhr der Dieb käme, wärst du um 3.14 Uhr wach und hättest auch noch die Nummer der Polizei parat. Aber du weißt es eben nicht. Du weißt es eben nicht. Und das ist eben die große Gefahr. Und das weiß Jesus Christus. Dieses Nichtwachsam, diese geistlichen Schlafphasen, die auch Jesus-Leute haben, dieses Müdewerden, das weiß er. Und deswegen bringt er dieses Beispiel. Nicht, um es nochmal plastisch auszudrücken, bis 11 Uhr bist du also noch wach. Um 12 Uhr möchtest du ins Bett gehen. Um 1 Uhr kannst du dich kaum noch auf den Beinen halten. Um 2 Uhr fällst du ins Bett nieder. Und um 3 Uhr bist du platt und um 3.15 Uhr kommt der Dieb. Und du sagst, aber Herr Jesus Christus, natürlich war es mein Bestreben, auf dich zu warten. Und bis 11, 12 Uhr war ich ja noch fit. Aber dann wurde es 1, 2, 3. Und die Frage ist, wer ist dann noch da? Wer ist da noch da? Wer ist da noch wach? Und sie alle haben dieses Thema aufgenommen. Ein Paulus in 1. Thessaloniker 5, ein Petrus in seinem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ein Johannes in Offenbarung 16. Sie alle haben das gleiche Thema, Wache. Du weißt zwar, dass er kommt, aber du weißt nicht, wann er kommt. Wache. Und jetzt gibt uns der Herr noch ein, für heute jetzt, wohlgemerkt, für heute noch ein letztes, hilfreiches, lehrreiches Beispiel mit auf dem Weg. Damit du wirklich aktiv wach bleibst, rate ich dir, diene mir in aller Treue, bis ich wiederkomme. Und deswegen kommt jetzt hier für heute zum Schluss dieses Beispiel vom Diener. Und dieses Beispiel vom Dienen, das hat es ja eigentlich in sich. Ich möchte das mal so sagen. All die seelsorgerlichen Mahnungen, die Jesus Christus jetzt ausgesprochen hat, ja, dass seine Uhr auf Ankunft steht, dass er also kommen kann, dass wir deshalb wachsam sein sollen, weil wir ja nicht wissen, wann er kommt. Und nehmen wir es jetzt auch schon mal hier aus, was dieses Beispiel anbetrifft, schon mal vorweg, dass wir auch dienend vorgefunden werden. Diese seelsorgerlichen Meinungen können wir ja alle noch nachvollziehen. Aber dass wir als Christen in der großen Gefahr stehen, böse zu werden, das heißt, dem Willen Gottes gegenüber ungehorsam zu werden. Ich frage dich, ich frage mich, ich frage uns, wer will das schon wahrhaben? Wir sagen, nein, nein, Herr Jesus Christus, böse sind wir doch nicht. Vielleicht uneinsichtig, etwas nachlässig. Ja, vielleicht das Treusein haben wir noch nicht so ganz richtig erfasst, aber böse, Herr Jesus Christus, sind wir nicht. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt merken wir, dass uns der Herr sprachlich zunächst mal bewusst macht, dass er hier von ein und derselben Person spricht und uns dann in eine ganz gemeine Alternative hineinstellt, die wir absolut nicht mögen. Die ein und dieselbe Person kann sich so entwickeln oder so entwickeln. Sie kann sich so entwickeln, dass sie vom Ewigen selig gepriesen wird. Und das ist ja unglaublich, was jetzt kommt. Und sie kann sich so entwickeln, dass sie Anteil hat am Gericht aller anderen auch. Und das ist schon furchtbar. Das ist schon unglaublich. Aber wir müssen uns sprachlich bewusst machen, dass Jesus Christus hier von ein und derselben Person also hier spricht. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen bei diesem letzten Beispiel etwas länger bleiben. Bleiben wir mal einen kurzen Moment bei diesem bösen Knecht, der das eigentliche Problem in diesem Beispiel ist. Was hat, und wir wollen ja die Warnung Jesu Christi ja wirklich ernst nehmen. Was hat denn diesen Knecht wirklich zum Bössein verleitet? Und das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt verstehen, damit wir nicht über uns selbst täuschen. Denn es heißt ja hier von diesem bösen Knecht in Vers 48, da heißt es ja, dass er als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt. Ja, und dann geht es dann weiter, mein Herr, und der sagt ja auch noch, mein Herr, wohlgemerkt. Mein Herr kommt noch lange nicht. Er sagt also in seinem bösen Herzen, das heißt also, der wird also nicht durch irgendwelche Umstände weggezogen. Der wird auch nicht durch Verfolgung gezwungen, sondern der sagt in seinem bösen Herzen, es kommt also aus seinem bösen Herzen heraus. Er entwickelt sich quasi aus seinem bösen Herzen heraus aus der Gemeinschaft zu seinem Herrn, distanziert sich von ihm und geht dann einen eigenmächtigen, einen eigenwilligen, einen bösen, einen ungehorsam, wie auch immer du das beschreiben willst, Weg. Und das ist ja unglaublich. Und wenn wir ehrlich alle zu uns sind, dann haben wir alle diese Erfahrung, haben wir alle schon solche Erfahrungen gemacht. Und wir wissen, liebe Geschwister, wir wissen, dass wir mit unserem Herzen, mit unserer Lebensmitte, mit unserem Zentrum, mit unserer Personalität, wie immer du das auch beschreibst, dass wir da etwas ganz Eigenartiges, etwas ganz Zwiespältiges vor uns haben. Wissen wir doch alle. Nehmen wir nun mal einige Beispiele aus der Bibel, damit das wirklich deutlich wird, liebe Geschwister. Das fängt ja schon in 1. Mose 8 an. Mitten in der Noah-Geschichte, wo der lebendige Gott deutlich zum Ausdruck bringt, so sinngemäß, diese Menschheit werde ich nicht mehr verfluchen. Und jetzt kommt es. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist von Jugend auf böse. So hat es der Herr gesagt. Und da müssen wir doch alle zugeben, ja, Herr, du hast da wirklich recht. Ich kann aus vollstem Herzen den schönsten und größten geistlichen Choral singen, vor dem Herrn auf die Knie gehen, ihn ehren, ihn anbeten und nur kurze Zeit später kann ich mit dem gleichen Herzen etwas Böses tun. Das erste Beispiel, schon im 1. Mose 8. Ein zweites Beispiel, der das für sich erkannt hat, und mit aller Deutlichkeit gemerkt hat, war kein geringerer als David. Nach dieser furchtbaren Bathseba-Geschichte kommt im Psalm 51, als ein riesengroßer Ruf oder riesengroßer Schrei: Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Wie konnte ich nur auf diesen widersinnigen, auf diesen bösen, auf diesen sündigen Gedanken kommen, den Uria umbringen zu lassen, um mit seiner Frau, die mir nicht gehörte, ins Bett zu gehen? Und da wissen wir doch alle, dass wir vom Neuen Testament her ein neues Herz brauchen, das wir alle bekommen haben. Aber du weißt es, ich weiß es, wir alle wissen es, das alte Herz ist noch da. Das alte Herz ist noch da. Und wir kommen bis zu unserem letzten Atemzug, kommen wir nicht aus der Auseinandersetzung, dass wir in der Spannung stehen zwischen dem alten und dem neuen Herz, nicht heraus. Das alte Herz, das immer und immer wieder seine Machtansprüche in uns hochfahren lassen will. Aus diesem Spannungsfeld kommen wir nicht heraus. Das müssen wir uns wirklich also klar machen. Und deswegen müssen wir diese Warnung hier aus diesem Beispiel von dem guten und von dem bösen Knecht, deswegen müssen wir hier diese Warnung Jesu Christi wirklich ernst nehmen. Ich muss nüchtern sein, was mein Herz betrifft. Ich muss nüchtern sein, was mein Herz betrifft. Und ich muss wissen, dass ich bis zum letzten Tage, bis zu meinem letzten Atemzug, wirklich in der Gefahr stehe, dass aus meinem Herzen etwas herauskommt, das dazu führt, dass ich ein böser, ungehorsamer Knecht werde. Das muss ich in aller Nüchternheit wissen. Und ein letztes Beispiel, nicht ganz so dramatisch wie bei David. In Kolosser 4, Vers 17, da erwähnt der Apostel Paulus einen gewissen Archippus. Viel wissen wir über den nicht. Kolosser 4, Vers 17. Und diesem Archippus lässt der Apostel Paulus so ganz nebenbei sagen und dem Archippus sage, dass er seinen Dienst gut ausführen soll. Also mehr wird da nicht gesagt. Halten wir uns von Spekulationen zurück. Wir wissen nicht, wo sein Schwachpunkt lag, aber wir erkennen diese Mahnung, diese Warnung. Wir wissen also jetzt nicht, hat er seinen Dienst vergessen? Hat er ihn schlampig ausgeführt? Hat er ihn nicht zu Ende ausgeführt? Was auch immer, wir wissen es nicht. Aber an dieser Warnung sehen wir, dass wir in der Tat in solch einer Gefahr stehen können, dass wir Gott gegenüber wirklich böse oder eben ungehorsam werden können. Liebe Geschwister, fassen wir zusammen, was wir heute Morgen gehört haben. Es ging um die Wiederkunft Jesu Christi und darunter die Frage, wie habe ich eigentlich in der Erwartung seines Kommens zu leben? Und Jesus Christus gibt uns hier wirklich einige Mahnungen, einige seelsorgerliche Mahnungen. Im Grunde genommen ist diese Zukunftsrede Jesu Christi wirklich ein seelsorgerlicher Text par excellence. Muss man auch mal bedenken. Auf jeden Fall sagt er uns, schau auf Israel und den Feigenbaum. Das heißt, Gottes Uhr steht auf Ankunft. Er kann kommen. Dann denk hier an die Tage Noahs. Du weißt zwar, dass er kommt, aber du weißt eben nicht, wann er kommt. Denk daran, es kann ganz überraschend kommen. Und dann erinnere dich auch an diesen Dieb. Das heißt, sei wachsam, sei wirklich wachsam. Und dann das letzte Beispiel da von diesem bösen und von diesem guten Knecht. Sei nüchtern, was dein Herz betrifft, und diene ihm in aller Treue, bis er kommt. Ganz unabhängig von deiner Gemütslage, ganz unabhängig von der Zeit, diene ihm wirklich in aller Treue. Dann wirst du auch aktiv wach bleiben. Johann Christoph Rube, wahrscheinlich niemand bekannt, mir vorher auch nicht. Johann Christoph Rube war ein frommer Rechtsgelehrter. Er lebte von 1665 bis 1748, also 83 Jahre für die damalige Zeit, ein recht hohes Alter. Warum ich den erwähne? Er hat eine bemerkenswerte Nachdichtung auf die Zukunftsreden Jesu Christi geschrieben, auf Matthäus 24 und 25. Und die lautet so, und damit möchte ich also schließen. Der Herr bricht ein um Mitternacht. Jetzt ist noch alles still. Wohl dem, der nun sich fertig macht und ihm begegnen will. Er hat es uns zuvor gesagt und einen Tag bestellt. Er kommt, wenn niemand nach ihm fragt, noch es für möglich hält. Wie liegt die Welt so blind und tot? Sie schläft in Sicherheit und meint des großen Tages Not sei noch so fern und weit. So wach denn auf, mein Geist und Sinn, und schlummere nun nicht mehr. Blick täglich auf sein Kommen hin, als ob es heute wär. Der Herr bricht ein um Mitternacht. Jetzt ist noch alles still. Wohl dem, der sich nun fertig macht und ihm begegnen will. Amen.